SRF 2 Kultur. Revolution in 3D.
Alles wird schon bald möglich sein und in einigen Branchen für eine völlige Umwälzung sorgen.
ESA testet 3D-Drucker für den Bau einer Mondbasis.
Druck mir einen E-Ring, Schatz.
Das Auto aus dem Drucker.
Das bestehende Wirtschaftssystem könnte sich komplett verändern.
Spaghetti auf Knopfdruck.
Ich bin jetzt Captain Kirk.
Sie hören die Sendung Kontext und heute geht es bei uns um die Revolution aus dem Replikator. Alles soll bald aus dem Drucker kommen. Von der Tasse über den Ehering, Spaghetti, Kleider und Waffen bis zum kompletten Haus. Das klingt gut. Aber wie schätzt die Industrie das Potenzial dieser neuen Technik wirklich ein? Bernd Schuh ist dieser Frage auf den Grund gegangen.
Euromold 2013. Weltgrößte Messe für Werkzeugfertigung, Design und Produktentwicklung. Im Dezember in Frankfurt. Eine der drei Messehallen ist komplett der additiven Fertigung gewidmet. An den Ständen Software, Scanner und Drucker. Manche sind groß wie ein Container, andere klein und bunt wie der heimische Deskjet. Aber sie drucken keine Tinte auf Papier, sondern Schichten Gips oder Kunststoff oder sogar Metall Lage für Lage übereinander, so dass ein dreidimensionales Objekt entsteht.
Hier nochmal auch hier die Zusammenfassung. Wir hatten das nochmal RFID jetzt in diesem Medizin.
Im Zwischengeschoss reihen sich im Digifab kleine Ausstellerbuden wie Marktstände aneinander, in denen diverse Varianten handlicher 3D-Drucker emsig arbeiten. Nach Vorlagen des Publikums lassen sie bunte plastische Abbilder der Besucher oder andere nette Spielereien Schicht für Schicht entstehen.
Es ist aber so, dieser richtige Hype, der momentan entsteht, der entsteht eher im Low-End-Bereich. Warum? Weil jetzt plötzlich jeder Normalbürger theoretisch sich so ein System kaufen kann. Also der untere Bereich ist das, was, sagen wir, in der nächsten Zeit die Masse bewegen wird.
Gesellschaftlich ist das für mich die Killer-Applikation. Das heißt, die erste Applikation, die wirklich einer großen Masse an normalen Menschen, die jetzt keine technischen Nerds sind, die Potenziale aufzeigt.
An den großen Ständen in der Halle kann man erahnen, dass das Potenzial der spannenden Maschinen noch weiter reicht. Hier stehen Anlagen, die eine 500.000 kosten. Als Blickfang dienen Turbinenschaufeln, schicke Sportwagen oder aufgeschnittene Motoren.
In manchen Bereichen wird der 3D-Druck wirklich unser wirtschaftliches System verändern.
There are things we can do right now to accelerate this trend.
Die Exponate suggerieren, was Innovationsforscher wie Frank Thomas Piller dem 3D-Druck prophezeien, das Zeug zu einer weiteren industriellen Revolution. Selbst Präsident Obama schwärmte in seiner letzten Rede an die Nation von den revolutionären Möglichkeiten des 3D-Druckens.
And guarantee that the next revolution in manufacturing is made right here in America. We can get that done.
Die NASA hat bereits 3D-Drucker in der Schwerelosigkeit erprobt. Im Herbst dieses Jahres soll das erste Modell auf der Raumstation ISS Ersatzteile drucken.
Peanuts gegen das, was die europäische Raumfahrtbehörde ESA plant. Sie will eine komplette Mondbasis per 3D-Druck bauen, und zwar mit auf dem Mond vorhandenen Materialien. Architektonische Vorstudien gibt es bereits.
Im europäischen Forschungsverbund EMACE wird der 3D-Druck auf seine Tauglichkeit geprüft, Hightech-Bauteile herzustellen. Komponenten für die Fusionsforschung, größere Flugzeugteile bis hin zu kompletten Raumfahrzeugen.
Letztlich soll alles aus dem 3D-Drucker kommen. Vom kleinen Einzelteil bis zum kompletten Produkt. Autos, Flugzeuge, Häuser. In den ambitioniertesten Visionen wird das dreidimensionale Drucken von der Kleinserienfertigung bis zur Massenproduktion die gesamte industrielle Produktion übernehmen.
Der herkömmlichen Massenproduktion in einer Fertigungsstraße, auf der gegossen, gefräst oder umgeformt wird, in der viele Einzelteile entstehen, die anschließend zum fertigen Produkt verschweißt, verklebt oder verschraubt werden,
stände nun die schöne neue Produktionswelt des 3D-Drucks gegenüber. Der Entwurf eines Produkts entsteht in Rekordzeit am Computer. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Kein Ingenieur sagt, das geht so nicht, dafür können wir kein Werkzeug bauen. Dann den Entwurf als Computerfile abspeichern, ein Klick und den Rest erledigt das Wunderwerk 3D-Drucker. Aus dessen Ausgabeschacht braucht man nur noch das fertige Produkt zu entnehmen. Soweit die Vision. Für maßgeschneiderten Zahnersatz oder kleine Serien von Motoren und Turbinenteilen ist sie bereits Realität. Doch das Größte, das die auf der Messe ausgestellten Maschinen im Schichtdruck bislang fabrizieren können, ist ein Kotflügel oder ein Armaturenbrett. Die zugehörigen Drucker haben schon fast Bauwagengröße.
Das ist die VX 2000, die hat einen Bauraum von 2 auf 1 auf 1 Meter.
Stolz zeigt Verkaufsdirektor Tobias King vom deutschen Druckerhersteller Voxeljet das Prunkstück der Firma auf der Messe. Stolz auch beim amerikanischen Konkurrenten am Nachbarstand. Marketingmanagerin Dennis Okur von 3D Systems.
Also wir stehen jetzt hier vor der größten Stereolithografieanlage, die wir anbieten. Der Bauraum ist 1,50 Meter in der Länge. Er ist etwa 75 Zentimeter in der Tiefe. Ich kann in diesem Bauraum ein gesamtes Armaturenbrett in einem Stück bauen.
Am Stand von 3D Systems spielt eine Liveband. Angelockt durch die Klänge staunen die Besucher weniger über die Virtuosität der Band als über deren Instrumente. Die Klangkörper der Gitarren und der Korpus der Trommeln stammen aus einem Kunststoff-3D-Drucker.
Das amerikanische Unternehmen wurde vor mehr als 30 Jahren von Charles Hull, dem Erfinder der Stereolithografie, der allerersten 3D-Drucktechnik, gegründet. Es fertigt und verkauft Drucker aller Größenklassen. Börsenwert? Knapp 7 Milliarden Dollar.
3D Systems ist nicht der einzige Druckerhersteller mit traumhaften Notierungen. Die Kurse steigen. Circa 8 Milliarden Dollar wird die Branche im Jahr 2020 umsetzen. So die Marktprognosen. Derzeit sind es mehr als 2 Milliarden. Das Rieseninteresse an der gar nicht mehr so neuen Technologie bemerkt auch Mathematikprofessor Hartmut Schwand, der an der TU Berlin schon seit Jahren ein 3D-Labor betreibt. Eine Mischung aus Lehrwerkstatt, 3D-Copyshop und Drucker-Showroom. Wer verstehen will, dass Drucken nicht gleich Drucken ist, kann sich hier die Vielfalt der Techniken und Materialien vorführen lassen. Die industriellen Anwendungen arbeiten mit pulverbasierten Verfahren.
Es gibt eine Druckertechnologie, die arbeitet mit einem angereicherten Gipspulver, das mit einer Walze eine sehr, sehr feine Schicht Gips aufgebaut wird. Und dann wird ein, man sagt dazu Binder, eine Art Kleber aufgespritzt, teilweise auch je nach Anwendung mit Farbe versetzt. Und dann wird also bei Schichtdicken von unter 0,1 mm, entsprechend den Höhenlinien, wenn man so will, oder Höhenflächen, werden die Gipspartikel zusammengeklebt.
Der Drucker, der das leistet, ist groß wie ein Kleiderschrank in einem Standardhotelzimmer. Durch ein Glasfenster kann man den Druckprozess beobachten. Laborleiter Joachim Weinhold.
Hier ist es ja jetzt so, dass wir einen großen Tank haben, aus dem immer eine Portion ausgeschüttet wird und die wird dann glatt gestrichen. Der Schlitten fährt vor und zurück, im Moment fährt er nach vorne, schiebt eine Schicht Material nach vorne, also eine neue Schicht von 0,0875 mm. Was gleich passiert ist, dass dann zwischen diesen Arbeitsschritten noch einmal gedruckt wird. Und das ist also ganz normal, wie wir es also vom Tintenstrahldrucker kennen, ist auch das gleiche Verfahren, sind auch ganz normale Tintenstrahldruckköpfe, nur dass eben diese Druckköpfe ein Klebemittel drucken.
So geht es Schicht für Schicht. Neue Gipsschicht, die Druckköpfe verspritzen eine neue Lage Kleber und gleich wird wieder eine neue Schicht Pulver darüber verteilt, bis der steuernde Computer sein Programm abgearbeitet hat. Doch das dauert. Obwohl man das Ganze auch Rapid Prototyping nennt.
Rapid Prototyping funktioniert nicht so wie in Science-Fiction-Filmen, dass ich dem Computer sage, hallo Computer, ich möchte gerne einen Kuchen und eine Tasse Kaffee haben. Das geht also nicht innerhalb von 10 Sekunden, eine Klappe in der Wand ist auf und da ist dann der Kuchen dann vorhanden, sondern Rapid Prototyping dauert ein bisschen.
Im Gegensatz zum Replikator in der Star Trek-Serie braucht der Gipsdrucker einige Stunden, oft die ganze Nacht.
Worin liegt der Vorteil? Bei der Produktentwicklung muss man für die Anschauung auf jeden Fall erstmal einen Modellbauer beschäftigen. Das dauert Wochen. Dann steht zum Beispiel ein Automodell, das wird dann dem Vorstand vorgelegt, dem gefällt es nicht oder es gibt technische Gründe, dann baut er wieder ein paar Wochen. Mit einem 3D-Drucker entwickeln Sie das Modell am Computer und man kann eben nicht nur eins herstellen, sondern man kann gleich ohne viel mehr Mehraufwand 10 oder 20 Modelle herstellen.
Oder auch 100 oder 1000. In manchen Branchen ist das nötig, weil die Prototypen selbst aus vielen Teilen bestehen, die ihrerseits gefertigt, montiert und getestet werden müssen.
Bei 60% der industrierelevanten Prototypen dauert die Entwicklung der Modelle mehrere Monate. Diese Entwicklungsphase kann 25% des gesamten Herstellungszyklus verschlingen.
Die Zeit von der Idee bis zum fertigen Serienprodukt wird durch Rapid Prototyping enorm verkürzt. Der 3D-Druck kann also schon in dieser Produktentwicklungsphase erhebliche Kosten sparen. Doch die Industrie will mehr. Letztlich sollen nicht nur die Prototypen, sondern die Produkte selbst aus dem Drucker kommen. Doch dazu braucht man Maschinen, die nicht nur Gips verarbeiten, Maschinen, die aus Kunststoff oder Metallpulvern Gebrauchsfähiges zaubern. Auch solche Anlagen stehen im Berliner 3D-Labor.
Die Vorgehensweise ist in dem Sinne ähnlich. Man trägt mit sehr, sehr feinen Schichten, auch hier wieder unter 0,1 mm, das Pulver auf. Und dann verwendet man jetzt keinen Binder oder keinen Kleber, sondern einen Laser. Das heißt auch, das Material wird vorher erwärmt, dass eine gewisse Grundtemperatur gegeben ist. Und dann kommt nochmal die Hitze des Lasers dazu. Und der Laser sintert oder schmilzt entsprechend den Schichten an den geeigneten Stellen das Pulver.
In Deutschland gibt es einige Firmen, die sich auf die Herstellung solcher Anlagen spezialisiert haben. Eine der größten ist die Firma EOS in Kreiling bei München. Auch sie wirbt gern mit Musik. Hier gespielt auf einer Geige aus einem Stück. Und die ist natürlich mit einem 3D-Drucker, einer Lasersinter-Anlage hergestellt.
EOS verkauft und entwickelt solche Drucker hauptsächlich für Kunden in der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Mehr als 1000 Anlagen hat sie weltweit bereits abgesetzt.
Wir sind ein Maschinenhersteller. Wir produzieren so Größenordnung 200 Systeme pro Jahr. Wir planen im Augenblick knappe 140 Millionen Euro Jahresumsatz, sind 500 Mitarbeiter. Also das ist so die Größe, in der man sich die Firma EOS jetzt vorzustellen hat.
Und dabei soll es nicht bleiben. Mit 15-20% Wachstum pro Jahr rechnet Diplom-Ingenieur Udo Behrendt. Er leitet die Abteilung Geschäftsentwicklung Luftfahrtindustrie. In dieser Branche sitzen die meisten Interessenten für die Laserprinter. Warum?
Im Luftfahrtbereich ist ganz wichtig, dass Sie Gewicht einsparen, weil Gewicht kostet Geld. Entweder Sie erhöhen die Reichweite oder Sie reduzieren die Betriebskosten.
Gewicht sparen kann man mit dem schichtweisen Drucken deshalb gut, weil sich so auch komplexe Teile, zum Beispiel solche mit vielen Hohlräumen, in einem Stück fertigen lassen.
Keiner der herkömmlichen Fertigungsprozesse könnte einen Schweizer Käse aus einem Stück fabrizieren. Für den schichtweise arbeitenden Drucker wäre das kein Problem. Der legt einfach, bildlich gesprochen, Käsescheibe auf Käsescheibe und verschmilzt sie.
Auf diese Weise kann man massive Körper durch Schäume ersetzen, durch filigrane Strukturen mit vielen Hohlräumen, ohne Einbuße an Stabilität, wie man vom tierischen Knochenbau weiß, aber einer erheblichen Gewichtsersparnis.
Mit unseren Anlagen werden hochqualifizierte Teile hergestellt, zum Beispiel Bauteile für ein Triebwerk. Also wenn Sie sich ein Einspritzsystem anschauen, da haben Sie Umgebungstemperaturen von 700, 800 Grad. Und da müssen die Teile dann, sage ich mal, über viele tausend Betriebsstunden müssen das aushalten. Das heißt, also wenn Sie ein Flugzeugtriebwerk betreiben, müssen Sie sicher sein, dass Ihr Bauteil die Belastung aushält, dass es keine Ausfälle gibt, weil das im Luftfahrtbereich natürlich fatal wäre und die gesamten Qualitätsthemen erfüllt.
Qualitätssicherung ist aufwendig und zeitraubend.
Wir haben zum Beispiel, wenn Sie Gussteile nehmen, also Feingussteile, dann geht schon mal los, dass Sie Ausschussraten in der Größenordnung von 40% haben. Also die schmeißen Sie erstmal weg und das müssen Sie mal feststellen, welche Teile das überhaupt sind. Das heißt, Sie müssen, sagen wir mal, eine 100%ige Qualitätskontrolle durchführen. Wenn Sie solche Ausfallraten haben, dann müssen Sie schon jedes Teil anschauen, weil Sie wissen ja nicht, wo die Teile dann sind, die hinterher die Probleme erzeugen. Und dann haben Sie sehr wohl ganz gewaltige Kosten. Natürlich hat man sich darauf eingestellt. Man hat also die Prüfverfahren so entwickelt, dass man eben damit umgehen kann.
Der 3D-Druck bietet auch hier gewaltige Vorteile.
Ich kann die Qualität der Bauteile während des Bauprozesses kontrollieren. Warum? Weil ich baue schichtweise auf und kann mir jede Schicht anschauen. Das heißt, ich kann in das Bauteil reinschauen, während es entsteht. Dadurch könnte ich, wenn ich, das klug mache, hinterher sämtliche Qualitätskontrollen wie, Röntgen oder Infiltration oder alle möglichen Tests könnte ich damit in Zukunft ersetzen.
Auch Umweltverträglichkeit gilt als Plus der 3D-Fertigung. Das eingesetzte Material kann zu einem hohen Prozentsatz und mit wenig Aufwand recycelt werden.
Wenn Sie also die Maschinen sauber voll machen, dann verbrauchen Sie nur das Material, was Sie hinterher auch wirklich als Teil quasi entnehmen. Wenn Sie es jetzt, mit der Frästechnik zum Beispiel vergleichen, das ist so in der Luftfahrt, werden die Teile extrem leicht. Das heißt, sie haben einen Riesenträger, sage ich mal aus Titan zum Beispiel, und sie verwandeln 90-95% oder manchmal auch mehr in Späne. Das bedeutet, sie müssen also den Titanblock komplett fertigen. Sie fräsen dann das meiste davon wieder weg, was sie zwar schon irgendwo wieder recyceln können, aber der Aufwand ist natürlich erheblich.
Warum, wenn das alles so rosig aussieht, wird nicht längst viel mehr auf diese Weise produziert? Ein Grund, die Technik ist noch zu langsam für die Massenproduktion. Das ist die Rückmeldung der Kunden, der Original Equipment Manufacturers, der OEMs.
Unsere OEMs fordern von uns quasi eine Produktivitätssteigerung von einem Faktor 10.
Das klingt unerreichbar ambitioniert, aber in den Verfahren ist noch Luft. Beispielsweise kann man mehrere Laser gleichzeitig am selben Bauteil arbeiten lassen.
Wir haben das zum Beispiel bei unserem Kunststoffsystem schon vor über 10 Jahren gezeigt. Wir haben einfach 2 Belichtungsköpfe in eine Maschine gepackt, die natürlich schon mal einfach von der Belichtung her die Produktivität verdoppelt. Sie arbeiten parallel, ne? Also entweder alle Köpfe arbeiten an einem Teil oder aber jeder arbeitet an seinen eigenen Teilen. Und sie haben auch nur einen Beschichtungsvorgang und haben praktisch schon mal doppelte Produktivität, ohne dass sie viel gemacht haben.
Auch kann man mehrere Teile gleichzeitig im selben Bauraum produzieren. Vorausgesetzt, der wäre groß genug. Auch daran hapert es noch. Das größte System, das EOS derzeit anbietet, druckt in einem Würfel von 40 cm Kantenlänge. Damit lassen sich Kleinteile wie medizinische Implantate, Hüft- oder Kniegelenke problemlos im selben Arbeitsgang in größerer Stückzahl fertigen. Aber zum Beispiel ein ganzer Motorblock, wie es Autohersteller Daimler plant?
Daimler arbeitet mit einem Fraunhofer-Institut und einem anderen Lasercenter-Hersteller zusammen. Auch dieses Joint Venture muss derzeit noch mit einer Anlage auskommen, deren Bauraum gerade mal 63 mal 40 mal 50 Zentimeter misst.
Was also soll man von den Versprechungen halten, der einst ganze Flugzeugtragflächen oder Häuser auf dem Mond mithilfe der additiven Fertigungstechnik herstellen zu können?
Ich glaube, dass es übertrieben ist. Es wird schon Technologien geben. Also wir sind sogenannte pulverbettbasierte Systeme. Wird man da größere Bauteile in Zukunft herstellen? Ja, gehe davon aus. Wird man ein Bauteil herstellen, was 10 Meter lang ist? Das glaube ich eher nicht. Da unten gibt es noch irgendwo einen Artikel, der sagt, wo die Navy sagt, sie wollen irgendein ganzes Schiff oder sowas printen. Entschuldigung, ist meiner Meinung nach deutlich einfach Übertreibung. Unser Anspruch ist aber gar nicht, 10-Meter-Teile zu fertigen. Unser Anspruch ist, kleinere Bauteile in Netshape, also Netshape heißt praktisch die endgültige Geometrie, ohne dass ich viel Bearbeitung hinterher draufsetzen muss. Und das werden Bauteile sein, die werden sich in einem Bereich befinden, ich sag mal in Zukunft vielleicht einen halben Meter oder vielleicht in Zukunft maximal einen Meter.
Wir sind jetzt hier im Bereich generative Fertigung der MTU. Wir haben 6 generative Fertigungsanlagen heute installiert, mit denen wir verschiedene Bauteile und auch schon erste Serienbauteile herstellen.
6 Anlagen der Firma EOS stehen im benachbarten München bei der MTU Aero Engines. Dr. Karl-Heinz Dusel, der die Abteilung Generative Fertigung bei der MTU leitet, führt durch den Bereich. Anders als in einer lärmenden Produktionshalle hört man hier nur das gedämpfte Rauschen von Pumpen und Klimaanlagen.
Unsere Anlagen betreiben wir hauptsächlich mit einer Nickel-Basislegierung Inconel 718, ein typischer Werkstoff im Triebwerksbau, der sehr hohe Temperaturen aushält. Der Prozess funktioniert folgendermaßen. Im CAD, im Computer, zerlegen Sie vorher die Bauteile in dünne Schichten. Diese dünnen Schichten baut die Maschine Schicht für Schicht aufeinander auf. Sie sehen im Moment den Laser, der den Pulverwerkstoff verschmilzt. Das heißt, Sie haben einen feinen Pulverwerkstoff, der in einer dünnen Schicht von 20 bis 40 Mikrometer aufgetragen wird. Anschließend verschweißt der Laser an den Stellen, die ihm das CAD-Modell oder das Bauprogramm vorgibt, den Werkstoff. Sie haben sozusagen einen Schweißprozess.
Hier entstehen Bauteile, die in ein echtes Flugzeug eingebaut werden, den Airbus 320 Neo, der in 2 Jahren erstmals abheben soll. 16 Werkstücke kann die Maschine in einem Arbeitsgang drucken.
Wir haben hier ein sogenanntes Boroskopauge. Das ist ein Anbauteil, das außen an die Niederdruckturbine angeschraubt wird, also an das Gehäuse der Niederdruckturbine. Und dazu dient, im Servicefall die Möglichkeit zu haben, ins Innere der Turbine reinzusehen.
Zum Stichwort Boroskopauge findet Google rekordverdächtig wenige Einträge. Es ist quasi eine fingergroße Guckröhre, eine Art Spion, durch die man im Bedarfsfall Kameras oder andere Sensoren einführen kann. Ein unspektakuläres Teil, aber typisch dafür, wie sich die Industrie Schritt für Schritt an größere Herausforderungen herantastet.
Diese Bauteile in dieser Form gab es früher auch. Wir gehen hier sozusagen den ersten Schritt, die generative Fertigung in der Serie einzuführen. Der zweite Schritt, der dann wesentlich interessanter sein wird, wird sein, die Möglichkeiten der generativen Fertigung zu nutzen, das heißt Leichtbau, komplexe Strukturen umsetzen zu können.
MTU ist nicht der einzige Turbinenhersteller, der erste Kleinteile in Serie für ein reales Flugzeug druckt. Auch die Luftfahrtsparte des amerikanischen Konzerns General Electric ist an der Entwicklung des Triebwerks beteiligt, mit dessen Hilfe der Airbus 320 Neo im Jahr 2016 abheben wird. 85.000 Einspritzdüsen werden bei GE gedruckt. Die Vorarbeiten laufen seit Jahren.
Auch bei der MTU begann man mit der Entwicklung schon 2006. Die Probefertigung der Boroskopaugen startete 2010. Die industrielle Revolution, wenn es denn eine wird, braucht also Zeit. Erst recht wohl die Visionen von ganzen Flugzeugen oder Tragflächen aus dem Drucker.
Es ist mit Sicherheit auch viel Marketing mit dabei, mit bei solchen Aussagen, wobei die Grundaussage möglicherweise gar nicht so falsch ist. Mit der Grundidee der generativen Fertigung des schichtweisen Aufbaus gibt es noch viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten, um später auch zum Beispiel sehr große Bauteile herzustellen.
Das wird aber mit der Technologie des Laserschmelzens allein nicht gehen und auch nicht ohne das Spektrum der Werkstoffe zu erweitern.
Wir haben schon viele Metalle, die sie verarbeiten können. Also Aluminium, Stähle, Titan, Nickelbasislegierung bis hinauf. Leute probieren auch Wolfram zurzeit. Also man kann schon sehr viel Metalle verarbeiten. Trotzdem steht man eigentlich, was das Wissen angeht, bezüglich Qualität, an vielen Stellen noch wirklich am Anfang.
Sagt Caroline Körner in Erlangen. Dort wird im Sonderforschungsbereich 814, additive Fertigung, Grundlagenforschung an Materialien und Methoden betrieben. Unter anderem untersucht die Professorin eine Alternative zum Laser, das Aufschmelzen mit einem Elektronenstrahl, Electron Beam Melting, kurz EBM genannt.
Auch diese Methode arbeitet mit einem Pulverbett. Statt des Lasers bringt ein Elektronenstrahl das Material zum Schmelzen. Der Energieeintrag ist höher und außerdem lässt sich der Strahl durch elektromagnetische Felder und damit präziser führen.
So kann die Anlage in kürzerer Zeit größere Teile aufbauen. Nachteilig ist der höhere Aufwand. Im Bauraum herrscht Vakuum und zum Schutz vor Strahlung ist er von Bleiabschirmungen umgeben. Doktorandin Vera Jüchter zeigt die Anlage, die sich äußerlich kaum von den Laserschmelzanlagen unterscheidet.
Titanaluminide sind Hochtemperaturwerkstoffe, das heißt, die sind vor allen Dingen dort interessant, wo auch Nickelbasislegierungen eingesetzt werden. Das heißt zum Beispiel Turbinenschaufeln oder ähnliche Anwendungen.
Sie experimentiert mit einem neuartigen Material, den Titanaluminiden.
Also man könnte sich vorstellen, in bestimmten Temperaturbereichen Nickelbasislegierungen mit Titanaluminiden zu ersetzen, weil man einfach die halbe Dichte nur hat wie bei Nickelbasislegierungen. Das ist viel leichter.
Es kommt nämlich nicht nur darauf an, dass man am Ende ein Bauteil herstellt, das dann aus dem Material besteht, sondern es kommt auch darauf an, wie man das tut. Und da kann man die Eigenschaften extrem beeinflussen.
Erläutert Caroline Körner. Die Forscher wollen zum Beispiel wissen, wie Temperatur und Strahlführung die Materialeigenschaften des fertigen Bauteils beeinflussen, bis hin zu Feinheiten der Kristallstruktur, eine wichtige Eigenschaft für die Festigkeit des fertigen Bauteils.
Die Erlanger sind auch beim Europäischen Forschungsverbund EMAIS mit seinen hochfliegenden Plänen für Raumfahrt und Fusionsforschung dabei. Deren Ziel: große Bauteile aus Titan. Caroline Körner glaubt allerdings nicht, dass Laser- oder Elektronenstrahlschmelzen dafür ausreichen.
Beim großen Bauteil, wenn man sich vorstellen müsste, wenn Sie also 2 Meter Bauteil herstellen wollten, dann brauchen Sie eine Plattform, auf der Sie eine Pulverschicht mit 40 Mikrometer auf einer Ebene von 2 Meter mal 2 Meter aufbringen, homogen. Das ist schon eine Herausforderung. Das zweite ist, dass Sie einen Strahl haben, der dann natürlich auch ausgelenkt werden muss, um diese Länge der verliert an Strahleigenschaft. Also die Größe an sich mit dem Pulverbett, der Strahl, und dann ist es auch einfach die Zeit, die das kostet. Also man muss sich überlegen, ob ein großes Bauteil nicht besser anders hergestellt werden kann als über ein Pulver. Also die additive Fertigung ist vor allem dann interessant, wenn Sie relativ kleine, komplexe Bauteile haben, die Sie anders sehr, sehr schlecht fertigen können.
Für die großen Werkstücke sind andere Technologien wie das Laser-Cladding in Entwicklung. Dabei wird ein Werkstück zwar auch schichtweise aufgebaut, aber als Ergebnis kommt eine sehr grobe Urform heraus. Die muss so aufwendig in Form gefräst werden, dass man schon von einem Zwitter zwischen alter und neuer Fertigungstechnologie sprechen könnte. Was bleibt von den Reisen in die Realität der additiven Fertigung, ist gedämpfter Optimismus. Zwei Megatrends sind derzeit zu erkennen. Zum einen der Heimdrucker-Hype mit seinem Mythos vom Jedermann sein eigener Fabrikant. Der wird sich vermutlich schnell relativieren beim Blick auf begrenzte Vorlagen und anspruchsvolle Anforderungen an Programmierkünste. Den Heimdruck als umweltfreundliche Alternative zum klassischen Konsum zu preisen, kann auch nicht überzeugen. Statt der Produkte würde dann ja das Material zu ihrer Herstellung in die Haushalte transportiert. Und wie so mancher Papierausdruck im Abfall landet, werden wohl auch die kreativen Fehlschläge der Revolution in 3D massenhaft im Müll landen. Auf der anderen Seite die Aufbruchstimmung in der Industrie. Massenfertigung aus dem 3D-Drucker mit Millionen Stückzahlen wird wohl unrentabel bleiben. Kleine Serien dagegen, wie sie in speziellen Branchen, in der Luft- und Raumfahrt zum Beispiel, an der Tagesordnung sind, kommen schon heute aus den Druckeranlagen. Sie werden sicherlich wirtschaftlich noch vorteilhafter werden. Auch die Fachleute sehen die Entwicklung verhalten optimistisch.
Oft sagen dann die Leute, ja, man kann doch alles drucken, was macht ihr denn überhaupt, ja? Was forscht ihr denn überhaupt? Es geht da alles, ja? Aber das stimmt eigentlich überhaupt nicht, ja? Sondern weil es geht sehr viel schon, aber wenn man wirklich allerhöchste Qualität haben will, dann sind noch sehr, sehr viele Fragen einfach offen.
Die ganz großen Ambitionen, Tragflächen, Mondstationen, Raumfahrzeuge, sind vorerst noch mehr Fiction als Science. Der Star Trek-Replikator lässt grüßen.
Die Revolution aus dem Replikator. 3D-Druck in der industriellen Produktion. Sie hörten eine Kontextsendung von Bernd Schuh.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.